Der Unterschied ist vielleicht erstmal kaum wahrnehmbar, aber am Ende ging es beim Diskussionsforum Antisemitismus kritische Bildung, Ansätze, Streiträume, Allianzen gar nicht so sehr um die Antisemitismus kritische Arbeit der jeweiligen Akteurinnen und Akteure, die sich das ohnehin schon auf die Fahne geschrieben haben, als solche. Vielmehr ging es um generelle Schieflagen im deutschen Bildungssystem, was nicht nur, aber natürlich auch den schulischen Bereich meint, und um die Chancen und Handlungsoptionen, dort antisemitismuskritische Ansätze einzubringen und zu etablieren. Der stellvertretende Direktor des Thüringer Institutes für Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien, Martin Selig, durfte zu Beginn der Veranstaltung ein Grußwort halten. Darin wies er darauf hin, dass eine Unterscheidung zwischen Straftaten und Straftaten mit antisemitischem Hintergrund nicht immer trennscharf vorgenommen wird. Eine wesentliche Ursache sah er darin, dass von Seiten der Bundesregierung eine Definition, was Antisemitismus sei, zwar durchaus anerkannt und vertreten wird, allerdings ist dies rechtlich nicht bindend. Die Definition selbst stammt von der Allianz für Holocaust-Gedenken, abgekürzt IRA, und ist in diesem Sinne eben kein Gesetzestext. Für eine Konfrontation von Lehrenden und Lernenden mit dem Thema Antisemitismus bezeichnete Selig die Definition allerdings als
eine brauchbare Arbeitsgrundlage, mit der Schülerinnen und Schüler antisemitische Äußerungen und Handhabungen erkennen, wenn sie diese sehen, vorausgesetzt, sie werden dafür sensibilisiert. Bei dieser Sensibilisierung geraten allerdings auch die Professionellen selbst mit ihren sozialen und berufsbiografischen Erfahrungen sowie den damit verbundenen blinden Flecken ins Blickfeld der Auseinandersetzung. Die internalisierten Formen von Antisemitismus stellen unter anderem die Abbildung unserer eigenen Sozialisation dar. Ein Spiegelbild, das aber nicht frei davon ist, Ungleichwertigkeitsideologien weiterzudenken und an andere, wenn auch unbewusst, zu vermitteln. Der selbstkritische Blick als Bestandteil pädagogischer Professionalität ist daher ganz besonders wichtig, um dem Anspruch einer vorurteilsbewussten und antisemitismuskritischen Bildungsarbeit zu genügen und ein selbstbestimmtes Handeln von Schülerinnen und Schülern zu unterstützen.
Die Leiterin des Kompetenzzentrums für Prävention und Empowerment der Zentralen Wohlfahrtsstelle der Juden, Marina Czerniewski, schloss sich Herrn Selig in vielen Punkten an. Sie hatte allerdings nicht nur ein Grußwort, sondern schon eher ein Referat zu bestreiten und so führte sie dann auch einige Dinge detaillierter aus. Dabei wählte sie einen allgemeinen Einstieg ins Thema, sprach über die Rahmenbedingungen zur Entstehung von Ablehnung und Hass zwischen Menschen bzw. Menschengruppen, schilderte Beispiele von antisemitischer Diskriminierung und kam dann auf den Forschungsstand zu sprechen. Und auch wenn es unglaublich scheint, tatsächlich ist erst 2017 eine grundsätzlich und bundesweit erste Studie zu Antisemitismus-Erfahrungen von Jüdinnen und Juden in Deutschland erstellt worden. In Auftrag gegeben hatte sie der zweite unabhängige Expertenkreis Antisemitismus des Deutschen Bundestages und Frau Czerniewski stellte nun einige Ergebnisse daraus vor.
Über 70% der 553 Befragten halten den Antisemitismus für ein großes Problem. 78% der Befragten meinen, Antisemitismus habe in den letzten 5 Jahren stark zugenommen. Die Spannbreite dieser Erfahrung, die wir erhoben haben, reicht von subtilen Formen, von lästigen Fragen, Andeutungen bis hin zu verbalen Beleidigungen. Das ist der Mittelbereich, der wirklich am stärksten ausgeprägt ist, und bis hin zu physischer Gewalt. Und vor allem der Bereich Schule fiel dermaßen auf, dass wir jetzt, nicht nur wir, sondern viele andere auch damit befasst sind, Projekte, Programme zu entwickeln, die diesem Thema irgendwie zugutekommen.
Das Thema Bildung trieb Marina Czerniewski in ihrem Referat dann noch etwas länger um und sie stellte im Folgenden einige Thesen dazu in den Raum.
Erstmal stand die Bildung zu Antisemitismus viele Jahrzehnte im Zeichen historischer Bildung. So wichtig wie diese Zugänge sind, ist es nicht ausreichend, um aktuelle Ressentiments in Frage zu stellen. Dass der Fokus der Prävention oftmals ausschließlich auf der Thematisierung des Holocaust und nicht auf der Problematisierung des gegenwärtigen Antisemitismus liegt, kann ebenfalls zu einem verzerrten Bild führen. Juden sollten heute besonders geschützt werden, quasi nur, weil sie so oft und so lange verfolgt wurden. Diese Arbeit richtete sich auch erfahrungsgemäß, und das ist ein wichtiger Punkt, in Deutschland vor allem an nichtjüdische Zielgruppen. Die jüdische Präsenz oder Anwesenheit von jüdischen Kindern beispielsweise in der Schule oder in anderen Bildungszusammenhängen wurde einfach nicht vermutet. Das ist eine bestimmte Gewohnheit, auch die Lehrpläne und Rahmenpläne und Methoden zur Bearbeitung solcher Thematiken nicht darauf auszurichten, eben mit Minderheiten dazu zu arbeiten. Das ist jetzt natürlich ein bisschen anders als früher, aber zum Beispiel auch nicht mit Nachkommen, mit Kindern, die vielleicht möglicherweise aus Familien stammen, die auch zu Opfergruppen gehörten im Nationalsozialismus. Also es ist auch Tradition in Deutschland, auch das ist ein spannender Punkt, dass die Bildung gegen Antisemitismus explizit von nichtjüdischen Expertinnen ausgeht und Juden und Juden eben als Expertinnen und Experten nicht zwingend als gleichberechtigte Partner mitgedacht werden. Ihnen werden sozusagen auch heute in der Bildungsszene bestimmte Rollen vorreserviert. Sie dürfen Betroffene sein. So weit sind wir gekommen, dass wir den betroffenen Diskurs auch sehr ernst nehmen. Aber ganz oft, auch völlig unbewusst, wird ihnen der Status von Expertinnen und Experten entzogen. Und glauben Sie mir, ich spreche aus eigener Erfahrung an dieser Stelle. So gesehen besteht eine bedenkliche oder entsteht auch eine Machtasymmetrie, in welcher Antisemitismus eigentlich ohne Juden verhandelt wird. Ja, weiterer Punkt, weitere These, die Thematisierung von Antisemitismus beschränkte sich viele, viele Jahre auf Vorurteile. Ich kann das Wort nicht mehr aussprechen, weil so ein bisschen, ja. Und lief dabei Gefahr, die bereits vorhandenen Konstruktionen über Juden und Jüdisches quasi zu bestätigen. Insbesondere dann, wenn die sogenannten Aufklärungsversuche sich auf den Inhalt der Vorurteile bezogen hat und nicht auf die Funktion. So, wenn der Versuch unternommen wurde, zu erklären, warum denn Juden so viel Geld hatten oder reich waren und der pädagogische Versuch sich nicht darauf bezog, die Dekonstruktion von diesem Vorurteil zu versuchen, warum Menschen so denken wollen, dass Juden viel Geld hätten. Oder dass Machtverhältnisse nicht thematisiert werden und gesagt, wer dachte, zu sagen, aus welcher Perspektive wurden solche Vorurteile so beschrieben, wer hat sie gehegt und verteidigt und warum, mit welchem Zweck? Und wer waren die Betroffenen und wie waren sie davon betroffen?
Kern der Veranstaltung war eine Podiumsdiskussion. Die kann jetzt hier nicht in ihrer Gesamtheit wiedergegeben werden, dafür war sie ein bisschen zu lang, aber einzelne O-Töne von den verschiedenen Diskutantinnen und Diskutanten vermögen es im Folgenden vielleicht doch, einen Einblick zu verschaffen, wer welche Position vertrat. Wir orientieren uns an der Reihenfolge, in welcher die Moderatorin Jana Scheuring ihre Gäste dem Publikum vorstellte. Dafür übernehmen wir auch der Einfachheit halber gleich ihre Einleitungen.
Ich möchte gern beginnen mit Anne Goldenbogen, die direkt auch neben mir sitzt. Sie ist selbstständige Texterin, Konzepterin und Trainerin im Bereich politische Kommunikation und Bildung. Aktuell leitet sie das Modellprojekt Andersdenken, politische Bildung gegen Antisemitismus bei der KIGA, das ist die Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus. Vorher war sie Leiterin des Modellprojekts Anerkennen, Auseinandersetzen, Begegnen, in dessen Rahmen die bundesweite Blickwinkeltagungsreihe erarbeitet wurde und das Theorie-Praxis-Handbuch Widerspruchstoleranz, das ich Ihnen allen sehr ans Herz legen kann.
Frau Goldenbogen verwies auf die Problematik und die Langwierigkeit, die es für ein Individuum, aber auch für die betreuende Pädagogik mit sich bringt, wenn jemand den Prozess in Gang setzt, Denkmuster und Handlungsweisen zu verändern, die in der eigenen Persönlichkeit verwurzelt und etabliert sind. Dieser Prozess sollte auf jeden Fall feinfühlig und nicht anklagend begleitet werden. Zudem warnte sie davor, verschiedene Formen der Diskriminierung ungleich zu behandeln oder es zu billigen, dass sie gegeneinander ausgespielt würden.
Es gibt eine Wahrnehmung davon, und die gibt es sehr häufig in unterschiedlichen marginalisierten Gruppen, dass es, wenn es um Rassismus oder Ausschluss oder Ausgrenzung in Deutschland geht, nur eine Opfergruppe gibt, der wirklich öffentlich gedacht wird und deren Ausgrenzung auch öffentlich thematisiert wird, und das wären die Jüdinnen und Juden in Form der ganzen Erinnerung an den Holocaust. Das ist eine Wahrnehmung, und es wird gleichzeitig wahrgenommen, dass eigene Rassismuserfahrungen entweder gar nicht von der Mehrheitsgesellschaft überhaupt anerkannt werden oder sozusagen man sehr stark darum kämpfen muss. Und das kann durchaus passieren, dass sozusagen sich vor diesem Hintergrund man sich in Konkurrenz setzt zu der Art und Weise, wie an den Holocaust gedacht wird, was in dem Fall aber tatsächlich ein Anerkennungskampf eigener Diskriminierungserfahrung sein kann. Und ich glaube, dann ist es sehr sinnvoll, den Bildungsprozess so zu gestalten, dass genau das die Erkenntnis am Ende ist, dass sozusagen Konkurrenz grundsätzlich immer der falsche Weg ist, sondern sozusagen, warum es denn nicht möglich sein kann, den sehr berechtigten Kampf um Anerkennung eigener Diskriminierung, den muss man nicht auf dem Rücken anderer marginalisierter Gruppen austragen, sondern den muss man genau dahin richten, wo er hingehört, nämlich in die Gesellschaft, dort, wo Ausschluss produziert wird. Also ich glaube, sozusagen den Bildungsprozess immer auch in so eine herrschaftskritische Richtung auch zu wenden und vor allen Dingen unter Empowerment auch in so eine Richtung zu leisten, dass man selber auch nicht besser dasteht, wenn man andere jetzt noch kleiner macht, sondern dass man sich, was einem verwehrt wird, auf anderen Wegen erkämpfen muss. Also um es jetzt mal so ein bisschen pathetisch zu sagen.
Ich möchte als nächstes gern Sabah Nochima vorstellen. Sie sitzt sozusagen einen Stuhl weiter. Sabah ist Politikwissenschaftlerin und promoviert aktuell über Konstellationen von Rassismus und Religion in pädagogischen Räumen. Seit 2016 ist sie pädagogische Leiterin der Bildungsstätte Anne Frank, Zentrum für politische Bildung und Beratung in Frankfurt am Main. Sie ist Lehrbeauftragte an der Fachhochschule in Frankfurt am Main für Fachbereich soziale Arbeit sowie Beraterin im Bereich der Radikalisierungsprävention im Kontext religiös begründeter Gewalt.
Frau Schiemer sprach sich ähnlich wie Frau Goldenbogen mehrfach dafür aus, den Diskurs behutsam und ohne vernichtend wirkende Vorverurteilungen anzugehen. Gerade dann, wenn man ihn mit Menschen führt, die selbst Diskriminierung ausgesetzt sind. Vor allem aber berichtete sie aus ihrer Arbeit mit muslimischen Jugendlichen. Dabei wies sie darauf hin, dass es wichtig sei zu erkennen, dass Antisemitismus in diesem Kontext an manchen Stellen nochmal anders funktioniert und argumentiert, als es der Antisemitismus einer deutschen Mehrheitsgesellschaft tut.
Meine Bauchthese ist, mit Jugendlichen, die nicht migrantisch positioniert sind, keinen muslimischen Background haben, also deutsche Jugendliche, die haben Schwierigkeiten, Jude überhaupt in den Mund zu nehmen, ja, können kaum sozusagen darüber sprechen. Meine erste Erfahrung damit war selbst, als ich in der Schule war, als meine Freundin damals Svenja gesagt hat, oh Gott, ich kann nicht mehr darüber reden, ich will nicht mehr darüber reden. Ich habe mir gedacht, hä, wir haben gerade angefangen. Ja? Also es ist doch erst jetzt ein neues Thema. Und ich habe sekundäre Antisemitismus nennt man das, oder der sich sehr stark darüber äußert, nicht darüber sprechen zu können, nicht trotz, sondern wegen Auschwitz. Ja? Und ich bin auch an der Uni jetzt, lehre dort mit Studierenden, die soziale Arbeit studieren. Und auch da nehme ich das jetzt sehr plakativ, was ich jetzt mache, aber auch da nehme ich wahr, eine Angst darüber zu sprechen, was ist Antisemitismus, man kann es kaum aussprechen und man verknüpft es sehr stark mit dem Holocaust, auf jeden Fall. Und dann habe ich, wie gesagt, plakativ die muslimischen Schülerinnen und Schüler auch sehr stark vertreten in Frankfurt, die ganz offen darüber reden, die ganz offen ihre Narrative, sage ich, ihre antisemitische Narrative äußern, auch weil sie Lust haben, darüber zu diskutieren, und das äußert sich sehr stark im Kontext Israel. Also was passiert dort da unten, die muslimischen Brüder und Schwestern, die dort leiden, das ist jetzt, wie gesagt, ich bleibe im Plakativen, aber das ist das, was ich sehe und fühle und empfinde, und das ist total spannend mitzukriegen und dann diese Debatte, die jetzt gerade erneut entflammt ist, nochmal rückwirkend zu analysieren, okay, gut, dass wir diese Konflikte hatten, gut, dass Musliminnen und Muslime Antisemitismus so klar und vehement geäußert haben, weil wir erst darüber jetzt gerade, über diesen Umweg nochmal darüber diskutieren, wie antisemitisch ist eigentlich Deutschland. Ja, also wo ist der Antisemitismus in der Mitte der Gesellschaft zu verorten? Eine Diskussion, die eigentlich sehr alt ist, die Bildungsstätte gibt es seit 20 Jahren, für uns ist es nichts Neues, darüber zu reden, dass es ein Problem ist. Du Jude wurde vor zehn Jahren auch schon verwendet als Schimpfwort und das gibt es immer noch.
Ich leite auch einfach direkt über zur Michal Schwarze, die sitzt sozusagen gleich nebenan. Sie ist Gymnasiallehrerin sowie Lehrkraft für besondere Aufgaben am Historischen Seminar der Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Sie lehrt zu den Themen Rassismus und antisemitismuskritischer Geschichtsunterricht, wie auch Geschlechtergeschichte.
Frau Schwarze erzählte einiges über ihren Alltag als Lehrperson und über die dürftige Implementierung antisemitismuskritischer Angebote in Lehrplan und Didaktikschulungen. Sie kritisierte die Einseitigkeit der Beschäftigung mit der Historie, wohingegen aktuelle Erscheinungsformen des Antisemitismus schlicht nicht diskutiert werden. Auch an Arbeitsmaterialien dafür scheint es wohl noch zu fehlen, beziehungsweise wenn es denn mal was gibt, dann würde das zwar öfter gut gemeint sein, aber dennoch Antisemitismus reproduzieren. Dabei hätten ihrer Ansicht nach Schülerinnen und Schüler durchaus ein Interesse daran, sich mit dem Thema zu befassen. Ihr Rat? Verschiedene persönliche Schicksale und Hintergründe sichtbar machen und darüber ins Gespräch kommen.
Das erlebe ich in meinem Unterricht doch häufig, dass die Schüler und Schülerinnen, die sich eben nicht nur als Deutsch verstehen, sondern vor allem eben als, was ich, kroatisch oder türkisch oder marokkanisch oder eben explizit muslimisch, also es ist sehr divers, unterschiedliche Geschichten anzubieten und über den Rahmen dann tatsächlich Erfahrungen von Ausgrenzung und Diskriminierung zu verhandeln und im historischen Kontext dann auch aufzuzeigen, wie das eben früher gewesen ist und da Parallelen zu ziehen, aber nicht gleichzusetzen. Und das funktioniert schon. Also das finde ich ganz wichtig. Das ist schon auf einer inhaltlichen Ebene auch, die aber eben im Effekt auch hat, dass Schüler und Schülerinnen sich eben als dazugehörig sehen, ne, als angenommen mit ihren Erfahrungen oder mit Wissensbeständen, die vielleicht in ihren Familien tradiert werden, wo sie sich dann mal drauf beziehen können, auch darüber was lernen können. Und dann ist der Effekt von so einem Unterricht, ist, wir sind irgendwie alle anders und haben sehr unterschiedliche Erfahrungen. Ich sag mal, wo man so Parallelen findet, wo man zusammen irgendwie kommt und trotzdem kommt man irgendwie aus einer ganz individuellen Position heraus. Und das funktioniert.
Als Vierte auf dem Podium möchte ich gern Christina Büttner vorstellen. Sie ist Diplom-Sozialpädagogin und Sozialarbeiterin und Fachpädagogin für Psychotraumatologie und hat gerade auch eine Ausbildung zur psychosozialen Prozessbegleitung beendet. Sie arbeitet bei ESRA, der mobilen Beratung für Opfer rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt in Thüringen. Genau, ESRA befindet sich in Trägerschaft der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland und genau, sie ist in diesem Bereich seit 2009 tätig und seit 2015 als Projektkoordinatorin von ESRA.
Frau Büttner schob voran, dass so viele Gewalttaten mit antisemitischem Hintergrund in Thüringen gar nicht erfasst bzw. bekannt werden, dass das aber nicht heißen muss, dass das auch so wenige sind. Zudem würden andere Vorkommnisse wie Beleidigungen oder sonstige Diskriminierungsformen in der Betrachtung gar nicht auftauchen. Bei konkreten Vorfällen wollte sie dazu ermutigen, diese im pädagogischen Kontext auch als Chance wahrzunehmen, daran Einstellungen und Positionen zu diskutieren. Und sollten diese Diskussionen nicht sofort stattfinden, dann kann auch ein späterer Reflexionsprozess trotzdem noch wirkungsvoll sein.
Das Schöne bei Schulklassen ist, dass man denen oft mehrfach begegnet und Sachen wieder aufgreifen kann und das auch authentisch ist unter Umständen, wenn man den Kindern oder den Jugendlichen in dem Fall sagt, das hat mich nicht losgelassen und bevor wir jetzt die nächste Stunde machen, würde ich das gerne nochmal ansprechen und das und das und das ist bei mir in Gang gekommen oder so. Ich glaube, das ist oft eine ganz gute Chance. Erstens, weil das vielleicht auch noch bei anderen Schülern hängen geblieben ist. Und zwar, also, und weil die auch sehen, es ist eigentlich nicht beliebig, was ich hier sage, sondern das wird aufgenommen, das interessiert jemanden. Es provoziert vielleicht auch, es provoziert vielleicht Fragen und eine Auseinandersetzung im besten Falle. Ne? Insofern ist es ja wirklich gar nicht schlimm, wenn man egal als welcher Mensch oder als Lehrerin nicht in jedem Moment sofort perfekt reagieren kann, sondern dass wir geben und nehmen was und ihr habt mir auch zum Nachdenken mitgegeben oder so, dass das auch wieder reflektiert wird und vielleicht auch zu einer Auseinandersetzung führen kann, die ernst gemeint, also wo auch die Schüler merken, sie werden ja ernst genommen, weil das hat noch gearbeitet.
Matthias Quent ist promovierter Soziologe und Leiter des Instituts für Demokratie und Zivilgesellschaft in Jena, das 2016 die Arbeit aufgenommen hat und genau sich in Trägerschaft der Amadeo-Antonio-Stiftung befindet. Und er promovierte, das habe ich mal so ein bisschen abgekürzt, zur Radikalisierung des rechtsterroristischen NSU.
Herr Quent hatte nochmal einen sehr anderen Blick auf die Veranstaltung und das Thema als seine Vorrednerinnen. Er schaute aus einer allgemeineren, nicht schulzentrierten, antirassistischen Perspektive auf die Problematik und befand, dass Antisemitismus durchaus nicht so einfach zu begründen sei, wie es in der aktuellen gesellschaftlichen Debatte über weite Strecken der Fall ist. Antisemitismus sei kein Problem, das wir uns mit der Einwanderung muslimischer Flüchtlinge ins Land geholt haben, denn laut Quent war dies bereits zuvor schon existent und tief verwurzelt. Gleichwohl man sich deswegen nicht scheuen sollte, Antisemitismus auch als solchen zu bezeichnen, ganz gleich aus wessen Kehle oder Feder er stammt. Und dafür, dass sich sowas gesellschaftlich auch deutlich niederschlägt, brachte er dann auch gleich mal ein paar Beispiele.
Es ist ja keine rein intellektuelle Diskussion, wo wir darüber reden, was haben wir für schöne pädagogische Konzepte zum Umgang mit Schule. Ich würde das weiterspannen und sehe in meiner Arbeit, in meiner Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus, auch mit Rechtsterrorismus, dass Antisemitismus überall eine Rolle spielt. Entweder in Form von sekundären Antisemitismus, Herr Höcke, der sagt 180-Grad-Wende, das Mahnmal der Schande und so weiter. Das ist Antisemitismus. Franco A., der Bundeswehrsoldat, der getarnt als Flüchtling Anschläge begehen wollte, um sie dann Geflüchteten in die Schuhe zu schieben. Der hat eine Masterarbeit geschrieben, die ist durch und durch dekliniert mit antisemitischen Verschwörungstheorien. Die Juden, Georg Soros und noch ein paar andere, würden demnach die Umvolkung, den großen Austausch der Bevölkerung betreiben. Ich glaube, Rassismuskritik und Antisemitismuskritik insbesondere muss sich in diese gesellschaftlichen Debatten viel mehr auch einbringen und sozusagen diese Konstruktion von Verschwörungstheorien, das sind nicht nur ein paar Spinner, das ist identitätsstiftend für ein sich als identitär gerierenden Teil der neuen Rechten, die genauso ein, wie sie einen Neorassismus produziert, auch vielleicht einen Neo-Antisemitismus produziert, der darauf beruht, dass, wie ich das eben schon versucht habe anzudeuten, die Flüchtlingsbewegungen ab 2015, wie es dort heißt, Teil eines jüdischen Plans sind, um die Völker Europas auszutauschen. Das klingt völlig Banane, das sind aber tausende Leute, die genau daran glauben. Das sind Leute, die bei Pegida-Kundgebung in die Kamera schreien, Angela Merkel ist, Zitat, eine Judenhure.
Frau Scheuring, die die Podiumsdiskussion moderierte, schrieb sich bei allen Diskutantinnen und Diskutanten allerhand mit und so bleibt nun abzuwarten, wann bei diesem Thema Veränderungen im Bildungsbereich und damit vielleicht auch gesamtgesellschaftlich bemerkbar werden. Ganz so nischig, dass sich nur Lehrende und Lernende damit befassen müssten, ist es dann nämlich doch nicht.